Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Donald Trump hat der Vielfalt den Kampf angesagt. Die US-Regierung geht massiv gegen Diversitätsprogramme vor. Auch europäische Geschäftspartner sind betroffen. Erste Unternehmen haben sich dem Druck schon gebeugt. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Barbara Lutz über Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Barbara gilt als Pionierin für datenbasiertes Diversitätsmanagement in Deutschland. Von ihr möchte ich wissen, wie sie sich fühlt in Anbetracht von Trumps Vorstoß, was dran ist an seinen Vorwürfen und was sie deutschen Unternehmen raten würde. Barbara, vielen herzlichen Dank, dass du heute da bist bei Focus Money Talks, hier bei uns im Studio. Wir haben es ja nicht weit, weil wir beide aus München sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir möchten heute sprechen über Diversität. Das wird dich nicht besonders überraschen. Und das Thema, worüber wir im Übrigen ganz häufig auch schon gesprochen haben, ist aktueller denn je. Es kommt ganz viel aus Amerika rüber geschwappt zu uns nach Europa, aber auch zu uns nach Deutschland. Wir betrachten es also nochmal unter einem ganz anderen Blickwinkel. Und genau das wollen wir heute tun. Trump hat der Diversität den Kampf angesagt. Die Unternehmen sollen diese Werte nicht mehr vertreten. Entsprechende Programme sind auch teilweise schon beendet worden. Und das gilt, und das ist schon erschreckend, finde ich, nicht nur für amerikanische Unternehmen, sondern er trägt das jetzt nach Europa rein. Über die Unternehmen werden wir gleich sprechen. Ich möchte nur ganz zu Beginn mal wissen, wie fühlst du dich? Ja? Du bist diejenige, die das Thema Diversität als Wirtschaftsfaktor hier zu Unternehmen gebracht haben. Wie fühlst du dich damit? Nimmst du das persönlich?
Also ich nehme es nicht persönlich. Ich fühle mich natürlich nicht besonders gut damit, aber es ist kein persönliches Thema, weil einfach die Fragestellung, ist Diversität etwas, was Leistung mindert? Bedeutet das, dass wir nicht mehr die besten Leute haben? Uns natürlich nicht fremd ist. Also diese Verbindung Diversität verhindert Leistung ist ein Narrativ, das uns immer wieder begegnet. Und wir können eben mit unserer Arbeit, gerade auch mit den Zahlen, Daten, Fakten, die wir haben, genau das Gegenteil belegen. Weil Unternehmen, die besonders erfolgreich sind, die eben auch eine starke Fokussierung auf Leistung haben, sind diejenigen, die Diversität realisieren können, weil sie einfach die besseren Strukturen und professionelleren Prozesse haben. Und somit ist das Narrativ einfach falsch.
Über die Studien sprechen wir nachher nochmal. Es gibt solche und solche und du kennst die Faktoren alle sehr genau. Lass uns über Donald Trump sprechen. Was ist seine Intention dahinter? Was würdest du sagen?
Ich sehe zwei Themen. Das eine ist natürlich das Bedienung der Wähler. Also es ist einfach ganz klar, wir haben eine starke kirchliche Seite, die sich natürlich an dem Thema Transgender auch sehr stark abarbeitet. Und das sind Geldgeber, aber eben auch der klassische Bible Belt Mitte Amerika, die Wählerinnen und Wähler. Das heißt, das Narrativ wird einfach bedient und eben auch ja ein Großteil der Wählerschaft hiermit auch dann zu locken und zu befriedigen. Das Zweite ist allerdings, es ist auch eine Drohkulisse. Also wir sehen ja, dass in den ganzen Verhandlungen Trump sehr, sehr gerne Themen aufmacht, über die er dann verhandeln kann. Und wenn wir jetzt sehen, dass es Lawfirmen gibt, die kostenlose Beratung anbieten, um eben nicht in diese Diversitätsdebatten zu geraten, dann ist es eigentlich ein zweiter Aspekt und gehört dann wahrscheinlich wieder in die große Thematik der Spieltheorie. Also auch das Thema Diversität ist einfach ein Verhandlungsfaktor.
Was treibt Unternehmen um wie Amazon, Meta, Ford oder McDonald's, die Programme einzustellen? Ist das die pure Angst oder versprechen die sich auf der anderen Seite etwas davon?
Also die Unternehmen müssen natürlich eine Risikoabwägung machen und die Situation ist einfach so, und zwar nicht nur erst seit Trump, sondern schon 23 gab es ja ein Supreme Court Urteil, dass das ganze Thema Diversität, Einstellungsfaktoren in Universitäten angegangen ist. Es besteht einfach eine große Gefahr von Lawsuits. dass man tatsächlich zu großen Beträgen auch verklagt wird. Und das ist auf einer Unternehmensseite tatsächlich ein wichtiger Faktor. Also wie gehe ich mit der Risikobewertung um? Und wenn wir uns die Pressemitteilungen lesen, sind die sehr unterschiedlich. Also Amazon hat zum Beispiel nochmal ganz klar betont, man bleibt bei dem Ziel und wird aber Programme auch auf Wirksamkeit überprüfen. Und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man aus den Themen komplett rausgeht. Was es sehr schwierig macht, ist eben, dass Trump auch ganz klar sagt in der Administration, wir werden searchen und nachsehen, welche Worte ihr wählt, um das Thema zu beschreiben. Und es gibt inzwischen ganze Listen, wo man einfach darauf aufmerksam gemacht wird, was man nicht sagen sollte. Also ob das jetzt Frauen, Equal Rights oder diese Themen sind, aber eben auch LGBT+ und so weiter. Oder D&I-Programme, muss man sich jetzt überlegen, wie man das ganze Thema umschreibt. Und das ist das, was wir gerade sehr stark sehen, dass die Unternehmen eben anfangen, intensiv darüber nachzudenken, wie können wir unsere Programme aufrechterhalten und gleichzeitig aber nicht in die Gefahr der Klagen laufen. Aber wir sehen natürlich auch Unternehmen und Persönlichkeiten, die sagen, wunderbar, jetzt kann ich das Thema endlich einklappen. Und für uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sowohl in den USA oder auch in Deutschland, wird es interessant sein, sich genau anzusehen, wie sich das entscheidende oder entsprechende Unternehmen dann auch wirklich verhält.
Einer, der das sehr klar sich dagegen gestellt hat, war der Präsident der Harvard University, die jetzt auch Zuspruch erhält von anderen Forschungseinrichtungen, von anderen Universitäten. Hast du das Gefühl, es könnte eine Bewegung werden, die tatsächlich größer wird und Donald Trump die Stirn bietet?
Ganz bestimmt. Also es gibt ja schon zwei Gerichtsurteile, einmal gegen das Dekret, dann wieder dafür. Also wir sind schon in der zweiten Runde, was die Verhandlungen angeht. Und es ist ganz klar, dass jetzt auch langsam nach den ersten auch Überraschungsmomenten ganz klar Widerstand entsteht im Sinne von, dass man sich vor allen Dingen nicht reinregieren lassen möchte. Das Supreme Court Urteil aus 23 ist allerdings auf Harvard und auf Columbia Universität bereits schon gemünzt. Und jetzt geht es eben um die wissenschaftliche Freiheit. Und an der Stelle gibt es jetzt die nächsten Verhandlungen und Fragestellungen, die ja sehr interessant sein werden, wie das eben weitergeht. Und nach vorne gedacht bedeutet das eben auch gerade für alle Unternehmen, für alle Betroffenen eine riesige Unsicherheit. Also wie verhalte ich mich wirklich und was passiert in den nächsten Wochen in der Anpassung mit Programmen? Muss man das wirklich machen und so weiter und so fort? Und wir alle wissen, Unternehmen mögen Unsicherheit nicht.
Und das klingt auch nicht wirklich nach einem Wirtschaftsfaktor, würde ich mal sagen, wenn man das Wording abwägt und nicht ein Programm aufsetzt, um für mehr Wachstum zu sorgen, oder?
Naja, das Dekret hat ja einen ganz spannenden Titel, der heißt ja Gerechtigkeit und Gleichstellung für Amerikaner, um eben auch so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass die Programme eben eine starke Ungleichheit fördern. Das ist ja im Prinzip der Ansatz. Und was wir einfach sehen, dass Unternehmen, denen es gelingt, divers zu sein, einfach erfolgreicher sind. Und zwar nicht, weil sie willkürlich Personen auf Positionen setzen, sondern weil sie ihre Strukturen und Prozesse verbessern, ihre Entscheidungsfindung verbessern und damit dann eben auch eine große Möglichkeit haben. Und das Interessante ist ja, das ganze Thema Diversität ist in den USA 1987 entstanden, und zwar mit der Workforce 2000 Studie, die prognostiziert hat, dass wenn man nicht Frauen, People of Color oder Latinos in die Workforce hineinbekommt, man das Wachstum nicht hinbekommt. Und interessanterweise, der Präsident, der das dann umgesetzt hat, war Ronald Reagan, auch ein Republikaner. Also es gibt natürlich den Ansatz der Notwendigkeit, weiterhin für wachsende Workforces, für ein Wirtschaftswachstum, das aus einer arbeitenden Bevölkerung kommt, muss es eben gelingen, auch alle zu integrieren.
Es trifft ja nicht nur amerikanische Unternehmen, sondern eben auch europäische, sofern sie Geschäfte machen mit Regierungsorganisationen in den USA beispielsweise. Also die stehen ja zwischen allen Stühlen. Einerseits haben sie die europäischen Vorgaben und Programme, andererseits bekommen sie die aus den USA. Wie ist das zu lösen?
Also einer der Ansätze ist, der im Augenblick auch rechtlich diskutiert ist, wirklich zu sagen, wir bilden rein amerikanische Entities. Also es sind dann keine Filialen mehr, sondern rechtliche Einheiten, die eben dann dem amerikanischen Recht unterliegen, von dem wir noch nicht wissen, wie es dann am Ende des Tages auch nach den Gerichtsverhandlungen wirklich sein wird. Und um es eben so decoupeln aus den europäischen Entities und somit quasi zu garantieren, dass man beides tun kann. Das ist mit Sicherheit ein extrem aufwendiges Verfahren. Aber im Augenblick das am meisten diskutierte.
Was machen Konsumenten beispielsweise in Europa mit Unternehmen, die dem zustimmen, die aber anderer Meinung sind? Es gab von Seiten beispielsweise Roche oder UBS, gab es schon Zustimmung, diesem zu folgen, was Donald Trump fordert. Könnte es sein, dass sich Konsumenten sagen, nee, Moment, wir sind aber doch anderer Meinung? Laufen also mit anderen Worten diese Unternehmen Gefahr, dass sie auf der einen Seite ihre Kunden verlieren?
Also wir sehen ja im Augenblick die Macht des Marktes sehr, sehr schön an Kanada, die ja quasi kollektiv beschlossen haben, dass sie keine amerikanischen Produkte mehr konsumieren, zu 40% nicht mehr in die USA fliegen, ihre ganzen Reisen absagen. Also wir haben tatsächlich als Konsumenten die Möglichkeit zu reagieren. Bei Roche ist es natürlich so, dass 50% des Umsatzes liegen einfach in den USA. Das ist auch ein Zwang, den man als Unternehmen hat. UBS betrachte ich ein bisschen anders, weil wir dort als Anleger einfach sehr viel schneller reagieren können, als wenn es in den Medikamentenbereichen auch ist. Und selbstverständlich ist das eine Möglichkeit, die man hat.
Lass uns einmal nach Deutschland gucken. Also der Industrieverband BDI, aber auch andere hatten tatsächlich dazu aufgerufen, sich dem nicht zu beugen. Würdest du sagen, das ist eine gute Strategie für deutsche Unternehmen?
Also in Deutschland auf jeden Fall. Also es gibt natürlich den sogenannten Long-Arm-Situation, dass man tatsächlich in die Organisation hineinregieren kann, wenn sie eben noch miteinander verbunden sind, also keine rechtlichen Trennungen haben. Und ich glaube, was man ganz interessant sieht, ist zum Beispiel Deloitte, die ja sehr unterschiedliche Rechtsformen in den verschiedenen Ländern haben und zum Beispiel in UK sich extrem stark gegen diese Vorgaben gestellt haben, weil es eben eine eigene Entity ist, die tatsächlich von Partnern geführt wird. Das heißt, man kann sich hier einfach stark positionieren. Und das würde ich auch den deutschen Unternehmen empfehlen, weil wir in Deutschland einfach erstens mal 30 Jahre hinter dem Thema her sind. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, sind wir weit davon entfernt, ein Niveau zu erreichen, wie das Thema Diversität in den USA bereits hat. Aber eben auch unter der alternden Bevölkerung, unter der Thematik des Fachkräftemangels, ist es einfach zwingend notwendig, dass es uns gelingt, eine höhere Diversität zu erreichen.
Also du würdest sagen, selbst wenn die Amerikaner ihre Diversitätsprogramme zurückfahren, sind sie immer noch auf einem weit höheren Stand, als wir das derzeit haben, beziehungsweise in den nächsten 10 Jahren möglicherweise haben werden?
Und das ist so.
Also gibt es letztlich für die Deutschen relativ wenig Grund dafür, irgendwie das einzuschränken?
Also es spricht eigentlich alles dagegen, weil das, was USA 1987 analysiert hat mit der Workforce 2000-Studie, für uns ja mindestens genauso stimmt. Wir sind ja noch älter als Gesellschaft, wir haben noch weniger Kinder. Und somit ist es einfach zwingend notwendig für Wachstum, einfach sicherzustellen, dass wir die richtigen Menschen in den richtigen Positionen haben, und zwar bevorzugt die Besten.
Lass uns noch ganz kurz nach Frankreich gucken. Frankreich, da hat sich die Regierung dagegen gestellt und sehr klar auch vorgegeben, dem nicht folgen zu sollen. Ist das eine Möglichkeit oder ist das letztlich irgendwie nur das Politische obendrauf?
Naja, am Ende des Tages tragen die Unternehmen das Risiko. Es ist natürlich durchaus förderlich, wenn ein Staat oder ein Staatsoberhaupt eine klare Position einnimmt. Wir sind gerade in der Situation in Deutschland, dass wir das ja eigentlich gar nicht definiert haben. Also man würde sich schon wünschen, dass es ein politisches Statement gibt. Ich denke aber, viel wichtiger ist es, dass wir betrachten, was da eigentlich gerade passiert an den rechten Rändern in den USA, dass uns das eigentlich auch passieren kann in unserer Gesellschaft. Das heißt, es wäre dringend notwendig, dass wir in der Mittelgesellschaft ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, warum Diversität wichtig ist für uns als Wachstumsfaktor und uns aber auch die Mühe machen, das den Menschen zu erklären. Und zwar nicht mit erhobenen Zeigefinger und Rechthaberei, sondern tatsächlich zu akzeptieren, dass es notwendig ist, hier immer wieder erklärend zu wirken.
In den vergangenen Jahren war das ja oftmals eben dargestellt worden, als wäre Diversität sowas wie Wokeness, ja. Viele haben dann gesagt, nee, Wokeness brauchen wir nicht. Das sieht man schon auch, dass die Gesellschaft eben tatsächlich auseinanderklafft. Möglicherweise sieht man das in Städten anders als auf dem Land. Möglicherweise hat das was mit Bildung zu tun. Möglicherweise hat das damit zu tun, ob ich in einem internationalen Unternehmen arbeite oder tatsächlich in einem herkömmlichen deutschen Unternehmen, also in dem Falle jetzt hier in Deutschland. Was muss sich ändern? Was wurde da tatsächlich falsch kommuniziert? Möglicherweise wurde das auch falsch missbraucht, aber was wurde falsch kommuniziert und was muss sich auch ändern, um tatsächlich auf mehr Zustimmung zu stoßen?
Also was wir ja hatten in den letzten 3-4 Jahren, war eine extreme Priorisierung des Themas. Also es wurde einfach sehr laut gespielt, teilweise sehr oberflächlich und auch mit, wie soll ich sagen, sehr schrillen Stimmen. Also wo man auch wirklich das Gefühl hatte, dass man durchaus überzieht. Und das ist ein Gefühl, das vor allen Dingen dann viele Menschen in Deutschland auch hatten, die mit bestimmten Themen einfach nichts anfangen konnten. Und dazu gehört möglicherweise auch die Möglichkeit, dass man sein Geschlecht wechseln kann, und zwar mehrmals. Das ist etwas, was aus wissenschaftlicher Sicht richtig ist, aber was einfach für die Menschen oftmals nicht nachvollziehbar ist. Und ich glaube, hier ist es eben notwendig, wirklich immer wieder zu kommunizieren, was das eigentlich bedeutet, warum das so ist. Und das ist in vielen Fällen einfach nicht passiert, sondern wir haben ähnlich wie bei dem Thema Energie oder auch bei dem Thema Umweltschutz einfach eine sehr manifeste Rechthaberei versus einer Fragestellung, die aus der Bevölkerung kommt. Und wir müssen diese Fragestellungen einfach als reell akzeptieren und immer wieder beantworten und, wie gesagt, uns die Mühe machen, es zu erklären.
Und denkst du nochmal, es wäre zum Beispiel, wir hatten über verschiedene Toiletten gesprochen, wir hatten über Gendern gesprochen und viele haben dann auch das Gendern mit Gender immer in einen Topf geworfen, aber es waren doch einige Dinge irgendwie, die nicht verstanden worden sind. Warum hat man nicht früher das Gefühl dafür und sagt, darum geht's eigentlich gar nicht, dann lassen wir das eben weg?
Also wir hatten in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, durchaus die Debatte, dass wir das Gefühl hatten, es ist eine Schrillheit in dem Thema, die einen Backlash verursachen wird. Und das war etwas, was wir so vor 3-4 Jahren angefangen haben, miteinander zu diskutieren, auch in der Fragestellung, wo ist der Aktivismus, was auch wichtig ist, um Themen voranzubringen und was kann ein Unternehmen dann wirklich tun. Und das war immer wieder ein Abwägen und wir hatten eben auch sehr viele Akteure, die sehr laut mit dem Thema unterwegs waren, nicht immer im Auge habend, sich die Mühe zu machen, es zu erklären. Und diese Unrechtshaltung, also dass ich einfach jemanden, der das nicht versteht, per se ins Unrecht stelle, ist einfach nicht hilfreich. Natürlich, Diskriminierung geht nicht, es geht nicht, Rassismus, das sind einfach Grenzen, über die wir nicht sprechen müssen. Und dann kann ich aber nicht von einer alten Mann, alte Dame erwarten, dass sie perfekt gendern. Das wird einfach nicht passieren. Und an der Stelle muss man manchen Themen auch vielleicht einfach die Zeit geben.
Viele Unternehmen kommen jetzt zu dir und möchten gerne wissen, wie sie in diesem Konflikt der neuen Anforderungen, aber letztlich der wirtschaftlichen Anforderungen, die sie ja nun auch haben, wie sie da, reüssieren wäre ja jetzt schon zu positiv gesagt, aber wie sie damit umgehen können. Was genau fragen die dich?
Es geht ganz klar darum, wie man seine Ziele verwirklichen kann, ohne gegen die gegenwärtige Rechtsprechung zu verstoßen. Das heißt Risikominimierung und eben auch die Fragestellung, wie können wir auch innerhalb unserer amerikanischen Entities mit dem Thema umstellen. Wir arbeiten in 32 Ländern, davon auch mit einigen Unternehmen in den USA. Und da ist es tatsächlich ein Thema, was können wir gerade dort auch umsetzen. Also zum Beispiel Frauennetzwerke oder aber auch Befragungen, die wir gerade machen. Und da sind wir gerade dabei, eben sehr stark auch abzuwägen, wo man jetzt eben reingeht, die Position auch nochmal vertritt oder wo man einfach Workarounds findet. Und eines der Klassiker, die wir sehen, das ist auch bei den ganzen Unternehmen so beschrieben, dass man die klassischen Diversity-Teams in die Talent-Acquisition auch hineingibt. Das ist von der Umsetzung von Diversität nicht notwendigerweise falsch, weil was wir sehen in unserer Arbeit ist, dass dort, wo Diversität in den Strukturen verankert ist, also gar nicht mehr eine eigene Abteilung ist, wesentlich erfolgreicher ist. Das kommt jetzt aber ein bisschen auf den Reifegrad der Unternehmen an, mit denen man das zu tun hat. Und es tatsächlich auf die Frage ankommt, wie setzen wir nach wie vor Recruiting um? Wie können wir sicherstellen, dass Biases in den Strukturen nicht stattfinden? Und dann können Unternehmen auch ohne Diversity Management sehr erfolgreich sein. Aber nur, wenn es eben strukturell verankert ist.
Lass uns gleich nochmal über die Praxis sprechen und vorher über die Theorie, weil es gibt sehr viele Studien. Von den einen behaupten die ja, sie unterstreichen den positiven Wirtschaftsfaktor von Diversität und bei anderen ist es genau nicht der Fall. Warum ist das so? Warum kann man das nicht so eindeutig sagen, es ist gut oder es ist nicht so gut?
Also die Studien sind ja teilweise auch mit sehr schwierigen Korrelationen verbunden. Also bin ich jetzt erfolgreicher, weil ich Diversität in meinem Unternehmen umsetze oder partizipiere ich gerade an Corona, weil ich ein Paketdienst bin? Also das ist ja eine Fragestellung, die sich nicht differenzieren lässt. Unternehmen sind dann mit Diversität erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, das auch zu managen. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir gerade in deutschen Unternehmen sehen, dass ein klassischer Manager möglicherweise gar nicht weiß, wie er ein diverses Team managt, wie er also tatsächlich die mit der Vielfalt der Meinungen, mit den verschiedenen Eindrücken auch umgehen kann, um am Ende des Tages zu einer Entscheidung zu kommen. Da sind viele überfordert. Wir nennen das Self-Fulfilling Diversity Prophecy, weil es natürlich dann nach 2,5 Jahren dazu führt, dass der Manager sagt, das funktioniert nicht, ich komme hier zu keiner Entscheidung, ständig werden Debatten wieder aufgemacht. Und Menschen, die für viel Geld eingekauft wurden, die möglicherweise zum Beispiel für Batterieproduktion aus Korea kommen oder aus China zurückkommen für Konzerne oder mit Frauen Positionen besetzt wurden, sagen, uns wird nicht zugehört. Und dann ist es interessanterweise völlig egal, ob man international ist, ob man Menschen mit Behinderung ist oder eine Frau ist. Diese Unfähigkeit, mit diversen Teams umzugehen, trifft dann alle gleichermaßen. Das heißt, wenn ich das managen kann, bin ich auch erfolgreich. Nur die Diversität zu haben, ohne zu wissen, wie ich damit in der Organisation umgehe, ist nicht zwangsläufig erfolgreich.
Okay, es reicht nicht, wenn die Teams divers sind, sondern auch die Chefs müssen das sein und müssen Verständnis dafür haben. Oder zumindest mal einen Lehrgang.
Also zumindest mal verstehen, dass Management in diversen Teams auf Augenhöhe anders funktioniert als das, was man möglicherweise Jahrzehnte zuvor getan hat. Also auch diese Einstellung, dass das deutsche Management, was ja ist, die Führungskraft gibt die Themen vor, der Rest folgt. Wir sind ja an deren Stellen immer noch häufig sehr, sehr traditionell. Das funktioniert mit diversen Teams eben gar nicht.
Wir in Deutschland haben ja bisher immer auf die Quote geguckt. Das ist das, was wir zumindest irgendwie, wenn man über Frauen spricht, ja, die Frauenquote. Brauchen wir die nicht? Und wenn ich jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen bei dir raushöre, es ist gar nicht so maßgeblich, letztlich sind die Strukturen wichtig. Mit anderen Worten, wenn ich eine Frau im Vorstand habe unter 6 Männern, dann kann die auch nichts ausrichten.
Nein, also die eine Frau, die dann meistens auch auf einer neu geschaffenen Position des Vorstands sich wiederfindet, wird die Welt nicht verändern, selbst mit den besten Absichten. Also man weiß auch, dass es mindestens 2 bis 3 Frauen dann auch braucht, um überhaupt die Veränderung initiieren zu können. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das gilt natürlich auch, wir beide haben vorhin über die Dotcom-Blase gesprochen, wir hatten zu der Zeit dieses Interesse, dass sehr junge männliche Manager reingekommen sind. Also wir haben Vorstände unter 40 gesehen, die von außen in die Organisationen kamen. Haben vor 20 Jahren, die haben auch nicht bestanden, weil ihnen natürlich auch die Strukturen fehlen. Also wir sehen, der Erfolg ist wirklich von unten nach oben, wenn es gelingt, die Frauen, die man in der Organisation hat, anteilig auch von unten nach oben weiterzuentwickeln. Das heißt, dass man nicht über die Stufen die Frauen verliert und das dann eben auch bis in die Vorstände hindurch setzt.
Warum ist es denn so schwierig, die Strukturen zu verändern?
Naja, wir berühren dann schon sehr gelernte Verhaltensweisen. Also wir müssen ja dafür sorgen, dass auf einmal nicht mehr, ich sag mal, Friends and Family, lange Beziehungen, das sind, was mich in den Organisationen nach vorne bringt, also das berühmte Vitamin B, sondern tatsächlich Leistung. Das heißt, dort, wo Diversität gelingt und die Frauen nach oben durchkommen, bedeutet das einfach, dass die Besetzungsprozesse sehr viel professioneller sind und sich wirklich Leistung ansehen. Das schönste Beispiel sind eigentlich klassischerweise die Beratungsgesellschaften, wo man über die gleichen Screenings Frauen und Männer einstellt, meistens 50-50. Und spätestens nach 5-8 Jahren sehen wir, dass wir nur noch 20% Frauen haben, 10% Frauen und teilweise nur 5% in den Führungsstrukturen. Und das kann ja nicht sein, weil die Frauen auf einmal dumm werden. Und die Kinder bekommen sie auch nicht alle, weil wir sind ja in Deutschland weder mit 4 Kindern gesegnet, noch haben wir 4 Frauen in Führung. Also passiert offensichtlich strukturell etwas, was die Frauen daran hindert, in den Strukturen aufzusteigen. Und wenn wir das aufbrechen, wenn wir jetzt auf die 50-50 kommen, bedeutet das auf einmal, dass dann eben nicht mehr 70% Männer sind, sondern nur 50% Männer. Das heißt, 30% werden sich in einem harten Wettbewerb nicht durchsetzen können. Das finden diese 30% nicht schön. Und da liegt das wirkliche Problem.
Wie kannst du es aufbrechen? Ich höre auch immer noch von Unternehmen, wir hätten ja ganz gerne eine Frau eingestellt, Vorstand, Geschäftsleitung oder auf irgendeinem Podium, aber wir haben keine gefunden.
Ja, dann muss man einfach ein bisschen besser suchen. Und suchen heißt eben nicht nur in den bekannten Strukturen unterwegs zu sein. Wir haben zum Beispiel bei uns im Index auch die Frage, bekommen Headhunter eine klare Vorgabe, Frauen zu finden? Wenn wir das nicht tun, werden die Headhunter mit ihren alten Strukturen unterwegs sein, weil Headhunter leben ja auch von ihrem Netzwerk, genauso wie auch, und dann ist es egal, ob das männliche oder weibliche Headhunter sind, sie gehen auf ihre alten Netzwerke zu. Wenn die keine Frauen haben, werden sie dort keine Frauen finden. Das heißt, hier ist es zum Beispiel total sinnvoll, sich zu überlegen, ich gebe eine feste Vorgabe. Das funktioniert dann interessanter. Auch. Das ist das eine. Das andere ist, bin ich überhaupt attraktiv für Frauen? Und was wir den Frauen auch oftmals erklären müssen, ist, dass sie sagen, naja, ich finde das, was da oben in der Struktur passiert, unattraktiv. Ich möchte eigentlich so nicht arbeiten. Dass man dann auch versteht, wenn man in der Struktur ist, kann man auch Einfluss nehmen, wie dort gearbeitet wird. Und interessanterweise betrifft das ja dann nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die nicht so sind wie die, die schon da sind. Und da meine ich nicht jetzt sexuelle Orientierung oder andere Themen, sondern ich meine ganz klar, das Gegenteil von Diversität ist Monotonie. Und wenn ich eine wunderbar eingespielte monotone Struktur habe, die dann in unseren Interviews auch oft mal heißt, sie sehen auch gleich aus, dann bedeutet das automatisch, dass jeder, der nicht so ist, Frau, Mann, nicht dort durchkommen wird. Und dann habe ich eben das Problem der Monotonie und werde mit meinem Thema nicht vorankommen.
Es gibt ja Projekte, die sind möglicherweise mit diversen Teams besser zu machen und solche, die sind mit homogenen Strukturen besser zu bewerkstelligen. Könntest du vielleicht ein Beispiel dafür nennen?
Also monotone Strukturen sind natürlich sehr bequem. Also ich weiß, wie man gegenüber denkt. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was der nächste Entscheidungsschritt ist. Und wir sind wahnsinnig effizient, weil man einfach ein eingespieltes Team ist, eine eingespielte Meinung.
Also so nach dem
Meinung.
Motto, wir machen es wie immer.
Dann sind wir wahnsinnig.
Und damit ist die Sitzung erledigt und ich bin dann schon am Ende meiner Entscheidungskette.
Genau. Und dann weiß ich, meine Entscheidungskette ist abgeschlossen und ich weiß auch, was als nächstes passiert. Das kann über Jahre hinweg extrem erfolgreich sein, weil man natürlich unheimlich schnell ist, eingespielt ist. Das funktioniert aber dann nicht mehr, wenn das Gelernte nicht mehr funktioniert. Also wenn das, was ich bis dahin getan habe, auf einmal eine Disruption erfährt. Und dann sind natürlich diverse Teams wesentlich besser, weil es ihnen gelingt, Veränderungen früher wahrzunehmen und auch zu reagieren. Und wir sehen das jetzt in den ganzen Transformationsthemen, die wir in Deutschland haben, dass es für Unternehmen ein großes Problem ist, dass sich monotone Teams auch gegenseitig nach unten bestätigen. Also es ist alles schrecklich und so weiter und so fort, weil ich diesen Downwind habe ich natürlich dann auch in der Monotonie. Und diverse Teams sind hier auch stabiler, weil man eben auch durchaus andere Erfahrungen hat und sagt, nein, wir können uns auch das so vorstellen, dass es auch wichtig ist, dass wir diese Entscheidungen treffen. Und damit geht die Transformation auch schneller und leichter. Und wir werden eben sehr häufig gar nicht von den HR-Abteilungen beauftragt, sondern aus den Change Offices oder aus den Transformation Offices, weil eben bekannt ist, dass die Veränderung wesentlich einfacher ist in diversen Teams.
Wir sprechen ja über Frauen, aber wir sollten eben auch über Generationen sprechen. Jüngere Leute haben andere Anforderungen und wünschen sich auch ein anderes Arbeitsumfeld. Wie schaffe ich das als Unternehmen, dass ich tatsächlich die verschiedenen Generationen zusammenbringe? Ältere brauche ich mit dem Wissen möglicherweise und Jüngere brauche ich mit ganz anderem Wissen.
Also es sind einmal die Wissensthemen, es ist aber auch die Haltungsfrage. Also das Thema Begegnen auf Augenhöhe ist etwas, was für junge Menschen sehr wichtig ist. Sie haben auch Informationsvorteile, weil sie einfach die Möglichkeit haben, alle möglichen Themen sich dann auch über verschiedene Tools auch anzueignen. Und auf der anderen Seite haben wir eben dann auch sehr traditionelle Führungsmethoden, die aber eigentlich auch nicht gemocht werden, weil der Mensch an sich lieber respektvoll und auf Augenhöhe behandelt wird. Somit ist es eigentlich eine positive Entwicklung. Und was wir sehen, ist im Generationenmanagement, was unheimlich viel Sinn macht, ist tatsächlich die Teams zusammenzubekommen und über die Generationen auch gemeinsam zu managen. Das muss man aber auch lernen. Also ich hatte das große Glück, ich habe in den USA meine ersten Erfahrungen im Unternehmen gemacht und hatte ein Team, mein ältester Mitarbeiter war 67, meine jüngste 18. Und ich konnte einfach persönlich erleben, wie das funktioniert, eben von der Erfahrungsschatz gleichzeitig zu profitieren, wie von den neuen spannenden Ideen. Und das ist natürlich auch etwas, was ich lernen muss. Das heißt, auch hier ist der Ansatz, ich muss die Führungskräfte stärken, mit diesem Thema umzugehen.
Also brauchen wir so eine Art Mentoring nach oben und nach unten?
Beide Richtungen. Also Cross-Mentoring macht sehr viel Sinn. Und was wir auch sehen, das ist so ein bisschen ein Irrglaube zu sagen, naja, die Älteren sind ja nicht so technikaffin, die sind nicht mehr veränderungsfähig, sondern es kommt einfach extrem auf die Person an. Also ein Mensch, der in der Jugend veränderungsfähig war, wird das nicht ändern im Alter, weil ich ja mein Verhalten nicht verändere, nur weil ich älter werde. Es gibt auch junge Menschen, die jetzt schon veränderungsavers sind. Das heißt, ich muss einfach auch hier darauf achten, dass ich eben nicht in Stereotype falle, sondern mein Team eben so mische, dass ich die Veränderungsfähigen genauso dabei habe, wie diejenigen, die ich ein bisschen pushen und schubsen muss, um mit dem Thema auch voranzukommen.
Wie muss ich als Unternehmen agieren? Also der Obstkorb allein wird's nicht richten. Damit kann ich die jüngere Generation nicht locken. Womit locke ich die und was muss ich für die 50 plus Generation machen? Die möchte ich ja eigentlich viel länger behalten.
Also was wir sehen, was extrem erfolgreich ist, ist in Projektstrukturen zu gehen. Tatsächlich sich auch mit neuen Arbeitsweisen zu beschäftigen. Zum Beispiel nicht nur hierarchisch die Verantwortung zu vergeben, sondern projektorientiert, dass eben durchaus ein jüngerer Mensch die Projektleitung hat und somit eben auch die Möglichkeit gibt, Führung zu erfahren. Und dieses Aufbrechen der Strukturen ist extrem hilfreich, um auch Talente zu sehen. Also ich kenne HR-Vorstände und Verantwortliche, die sich in diese Scrum-Meetings auch reinsetzen und sagen, da sehe ich auf einmal ganz neue Talente, die mir sonst in den hierarchischen Strukturen verloren gehen. Und das ist eigentlich eine Arbeitsweise, die sich sehr gut bewährt, um aufzubrechen und gleichzeitig aber immer im Blick zu haben, dass das, was wir für Diversität tun, was wir für die Unternehmen tun, einen Unternehmenszweck hat. Also irgendwelche Trainings, wo ich Trockenübungen zum Thema Leadership mache, sind nicht hilfreich in einer Zeit, wo wir unter wahnsinnigem Druck stehen, wirtschaftlich, personell. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, dass die Maßnahmen, die ich ergreife, strukturell zur Organisation passen und diese auch voranbringen.
Über den Wirtschaftsfaktor wollte ich jetzt gerade sprechen, weil wir betrachten es ja auch häufig aus dem Blickwinkel der Investoren. Also sollten sich diese Programme für Unternehmen auszeichnen. Es sollte sich in Wachstum niederschlagen und möglichst natürlich für Investoren auch in Gewinn. Wo würdest du sagen, ist das der Fall? Wo ist das nicht der Fall? Da sind wir wieder so ein bisschen bei den Studien und ich glaube, du hattest ganz gut rausgearbeitet, irgendwie zu sagen, nicht jedes Programm ist tatsächlich zielführend.
Also wir schauen uns im FKI-Index sehr genau die Erfolgsfaktoren von Maßnahmen an. Und wir sehen schon, und Diversität unterliegt auch Moden, ja, und gewisse Dinge, die man auch auf einmal tun muss, die aber nicht erfolgreich sind. Also es gibt so eine Handvoll von Maßnahmen, die hohe Effekte haben. Dazu gehört eben tatsächlich auch, sich die Strukturen anzusehen. Dazu gehört ganz klar in den Einstellungsprozessen und auch in den Beförderungsprozessen, sehr professionell und strukturiert zu sein versus unendlich viele Unconscious Bias Trainings, die dann eben auch als störend empfunden werden, weil sie aufgepropft sind und eben auch nicht mit der Organisation verbunden. Also ich muss auch immer die Programme, die ich ansetze, zur Kultur passend machen, sonst generiere ich einfach wahnsinnige Widerstände. Als Investor und Investorin würde ich mir immer ansehen, was ist tatsächlich das Commitment der Organisation? Und das Commitment ist nicht die Anzeige in der vielleicht bei euch.
Den Nachhaltigkeitsbericht,
genau,
den
Nachhaltigkeitsbericht,
man lesen kann, den jeder schreibt.
Oder eben dann irgendwelchen Anzeigenkampagnen, sondern ist tatsächlich, was tut das Unternehmen? Also wie gelingt es ihm, eine Transformation umzusetzen? Wie sind denn Teams wirklich aufgestellt? Welche Strukturen habe ich denn über die Länder? Und kann ich somit auch internationale Teams tatsächlich unterstützen? Und das sind starke Indikatoren für erfolgreiche Unternehmen.
Gerade bei Investoren ist es sehr, sehr spannend zu beobachten, dass in den vergangenen Jahren das Thema Nachhaltigkeit und Diversität stark zurückgegangen ist. Vielleicht können wir es mal so sagen, einer, der wirklich angefangen hat, das groß zu machen, ist BlackRock, immerhin die größte Investmentgesellschaft der Welt. Und die hat einen ganz, ganz deutlichen Rückzieher gemacht, aber eben nicht nur die. Viele Investoren sind aus diesen Programmen oder aus solchen Fonds, Portfolios rausgegangen. Rüstung ist wieder en vogue. Es ist sicherlich auch ein gesellschaftliches Phänomen. Aber was würdest du sagen, was hat das bewirkt? Haben Leute das alle als übertrieben erachtet? Was waren die Gründe dafür?
Naja, wir haben ja auch gesehen, dass einige Fonds wirklich nur Greenwashing waren. Also dass einfach die Versprechen gar nicht erfüllt wurden. Und dass es teilweise für Anleger auch ein Irrglaube war oder eine Hoffnung war, eben dann sehr in grüner Energie und so weiter anzulegen. Und ich glaube, da ist natürlich auch viel kaputt gegangen, weil Vertrauen verloren gegangen ist. Das andere ist, als Anleger habe ich die wunderbare Möglichkeit, selbst zu entscheiden, in was ich investieren möchte. Und ich glaube, Rüstung ist eine ganz interessante Fragestellung, weil ist es Rüstung für den Angriff oder ist es Rüstung für die Verteidigung? Und dann hat es eben tatsächlich auch eine andere Qualität. Bei dem Thema Energie kann man sich ja auch wunderbar über Atomkraft streiten. Also ist jetzt an Atomkraft das, was der Teufel an der Wand? Oder ist es eine möglicherweise extrem nachhaltige und wirkungsvolle Energieform? Gut, bei Braunkohle sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Weg, ja?
Genau. Das geht weg. Aber ich glaube, dass hier eben auch tatsächlich sehr viel unterschiedliche Betrachtungsweisen sind, aber eben auch sehr viele Dogmen mit kommuniziert wurden. Und das sollte der Anleger dann eben durchaus für sich selber entscheiden.
Viele haben ja auch bemängelt, es ist ein unglaublich hoher bürokratischer Aufwand, eben all diesen Berichtspflichten nachzukommen. Das scheint inzwischen sogar bei den Politikern in den Köpfen angekommen zu sein. Ob es tatsächlich geändert wird, ist noch die Frage. Im Bürokratieabbau ist eins der zähesten Dinge. Aber nichtsdestotrotz, was muss geändert werden in Sachen Berichtspflichten? Wenn ich Formulare ausfülle, trage ich eigentlich erstmal nicht zum Wachstum meines Unternehmens bei.
Das ist tatsächlich ein großes Problem, vor allen Dingen in der jetzigen wirtschaftlichen Lage und vor allen Dingen auch in Bezug auf personelle Ressourcen. Was wir einfach sehen, dass viele Personen aus den HR-Bereichen, aus den Strategien, aus den Diversity-Teams rausgehen und eben diese Berichte ausfüllen müssen. Und ich verstehe jeden Vorstand, der das entscheidet, weil er oder sie muss es einfach tun. Oder aber perspektivisch sich eine Beratung reinholt und Millionen dafür ausgibt, dass dieser Bericht erstellt wird. Die größte Debatte ist und Problem, dass die Berichtspflicht nicht bedeutet, dass ich Themen Umsätze, die sich in der Organisation wiederfinden. Also was wir teilweise sehen, ist, dass man eben versucht, die KPIs zu erfüllen. Dann sieht man sich einfach an, was kann ich tun innerhalb der Organisation relativ schnell. Das reporte ich, ohne es in irgendeiner Form mit dem Unternehmen verknüpft zu haben. Und ich kann für jeden verstehen, der sagt, dann habe ich Häkchen, das habe ich erledigt. Aber es ist natürlich auch eine verlorene Chance. Und was ich jetzt eben sehr schwierig auch finde, ist die Omnibus-Regelung. Also wir sind jetzt wieder auf Hold mit dem Thema. Wir haben mit sehr vielen Mittelständlern schon dazu gesprochen. Und man merkt einfach, es ist nicht nur diese überbordende Bürokratie, die uns belastet, sondern auch dieses Hin und Her, was uns bei den Zöllen auf die Nerven geht, was uns aber auch jetzt hier in dieser Thematik, was muss ich denn jetzt für die Berichte wirklich tun. Und was viele tun, sie machen gar nichts, weil sie erstmal abwarten. Und das kann ich aus einer Unternehmenssicht, aus einer Vorstandssicht durchaus nachvollziehen. Also die müssen dringend entschlackt werden. Man fragt sich fast, ob das nicht irgendetwas ist, was Arbeitsbeschaffung, Wirtschaftsagenturen und Beratungsgesellschaften ist. Weil es ist einfach so komplex, dass man es fast nicht versteht. Und wir haben selber uns mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und ich habe eine Person, ich würde mal sagen, gute 2 Wochen draufgesetzt, um überhaupt dieses Dokument aus der EU zu verstehen. Also ich frage mich auch, warum Dinge so formuliert sein müssen, dass ich sie nicht sofort verstehen kann.
Das lese ich mir gerne auch mal durch.
Ich kann es nur empfehlen. Man liest im Kreis. Ja, man liest im Kreis. Und was mir dann eben auch Vorstände sagen, kann ich auch nachvollziehen, das ist der Nachhaltigkeitsbericht. Ich lese nicht mal. Mhm. Und das ist schade. Weil das Ziel ist ja gut.
Lass uns über die Ziele sprechen. Und ich würde ganz am Ende noch mal von dir wissen, brauchen wir eine gesellschaftliche Veränderung zu diesem Thema? Die einen verstehen es nicht, die anderen verunglimpfen es. Möglicherweise sehen andere es als harter Wirtschaftsfaktor und andere als nice to have. Da fragt man sich irgendwie, die Bandbreite ist so breit in diesem Thema. Wäre es denn möglich oder siehst du eine Chance dafür, irgendwie, dass man die Gesellschaft, Unternehmen, Politik, Wirtschaft zusammenbringt und die Bandbreite zumindest etwas weniger breit macht?
Absolut. Also es gibt ein wunderbares Beispiel, das ist in den UK. Da gibt es den Club der 30%, die sich freiwillig dazu committed haben. Das heißt, es gibt ein großes Verständnis in der Industrie, in der Politik, dass man das Ziel nicht nur Frauen, sondern Diversität generell erzielen möchte. Und das wünsche ich mir auch für Deutschland. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur im linken Spektrum über Diversität diskutieren, sondern es uns eben gelingt, es in die Mitte der Gesellschaft zu ziehen und uns auch gemeinsam ein Narrativ definieren, warum wir das gesellschaftlich haben wollen und was wir uns davon versprechen. Und wir machen das mit vielen Unternehmen, dass wir Storytelling, also warum wollen wir eigentlich wirklich Diversität haben über die Thematik, ja, es ist gut, es ist erfolgreich, sondern was bedeutet es für uns als Unternehmen? Warum ist es für meinen Business Case wichtig? Warum ist es für meine Transformation wichtig? Und das würde uns, glaube ich, auf einer politischen Ebene auch sehr gut tun. Warum wollen wir dieses Ziel gemeinsam verfolgen?
Genau, da hat ja die Deutsche Bank sich ganz eindeutig jetzt zum Beispiel committed nach vorne, gesagt, wir sind ein diverses Unternehmen, wir möchten das, wir brauchen das, wir werden es auch nicht ändern. Jetzt vielleicht im Gegensatz zur UBS, über die wir schon gesprochen haben. Das können ja dann Investoren entscheiden. Ich bin eher auf der einen oder bin eher auf der anderen Seite. Wie viel Mut braucht es für Unternehmen, sich zu positionieren oder sich eben nicht zu positionieren und sich wegzuducken?
Also es steht und fällt mit dem Vorstand. Das ist ein Teil des Commitments, was wir uns ansehen. Und ich glaube, was wir hier ein bisschen sehen, ist tatsächlich, die Deutsche Bank ist in Deutschland ansässig, UBS ist in der Schweiz ansässig. Wir arbeiten mit Schweizer Unternehmen und dort ist das Thema nochmal sehr viel schwieriger als bei uns. Und möglicherweise ist der gesellschaftliche Konsens bei uns sogar noch weiter gediehen zum Thema Diversität, als wir das in anderen Ländern sehen. Und da ist es schon gut, dass wir Vorreiter haben. Wir haben auch zum Beispiel den Carsten Knobel von Henkel hier auch ausgezeichnet beim IOD, weil er ein Unternehmensvertreter ist, der das Thema stark positioniert und lebt und eben auch andere. Und das ist wichtig, dass wir diese Vorreiter haben.
Und das Wirtschaftliche tatsächlich eben auch rausstellen, um nicht zu sagen, hier, das ist so ein bisschen Multikulti und...
Nein, es ist ja ganz simpel. Wie gelingt es mir, in einer Produktionsstätte ganz viele Generationen, sehr viele nationale Identitäten, aber auch Männer und Frauen zusammenzubringen, um ein gutes Produkt zu generieren? Und es gelingt nur, wenn ich das als Unternehmen will und manage, weil es ist einfach Realität. Diversität in Deutschland ist einfach Realität und der Versuch, Monotonie zu bewahren, wird einfach scheitern.
Lass mich dich persönlich nochmal zum Schluss fragen, wie wird dir das Thema angetragen? Ich meine, du hast es für dich gewählt, keine Frage, aber auf welche Vorbehalte stößt du oder gehst du da rein und sie sind alle schon deiner Meinung?
Naja, es ist schon ein bisschen so, die Unternehmen, die mit uns arbeiten, we pray to the converted. Das sind natürlich Unternehmen, die auch von uns hören möchten, wie das wirklich funktioniert, wie das geht. Häufig ist es aber auch so, dass wir auf der Vorstandsebene große Zustimmung haben und im Mittelmanagement dann eben sehen, dass es die Widerstände gibt. Und auch da ist es so, es lohnt sich sehr stark darüber zu sprechen, warum wir es gut finden, was ich als einzelner Manager davon habe, wenn ich diesen Schritt gehe und was es mir wirklich bringt. Und dann funktioniert das auch. Teilweise wird man auch angegriffen. Das hat aber eher damit zu tun, dass nicht verstanden wird, was wir machen. Und ich kann mich erinnern, ich bin ja aus einer ziemlich exponierten Position zu dem Thema gekommen, habe mich dann auch klar positioniert. Und mir wurde dann schon gesagt, naja, Frau Lutz, Ihnen ist jetzt schon klar, damit sind Sie ja quasi abgestempelt. Und ich dachte mir, warum? Weil ich eben aus meinen internationalen Erfahrungen gewusst habe, dass das einfach ein Zukunftsthema ist, das uns unternehmerisch und wirtschaftlich voranbringen wird. Und somit bin ich an der Stelle recht entspannt.
Barbara, nochmal die Eingangsfrage. Wie sehr berührt dich das persönlich, dass Donald Trump jetzt an dem, was du uns erzählst, dass es ein wichtiger Faktor ist, gesellschaftlicher, ein wirtschaftlicher Faktor, rührt und versucht, diese Strukturen zunichte zu machen?
Es sind zwei Themen. Das Ziel bleibt ja. Wir müssen natürlich jetzt über neue Wege nachdenken. Und das passiert immer wieder im Leben, dass man sich justieren muss. USA, Gott sei Dank, ist nicht unser einziger Markt, sondern wir sind eben in vielen Ländern unterwegs. Was mich aber wirklich erschreckt und bewegt, ist die Aggressivität zum Thema LGBT+, Transgender, wo einfach eine starke Diffamierung stattfindet. Das tut mir weh, weil ich finde das hochgradig gefährlich und auch sehr ungerecht. Und an der Stelle, glaube ich, muss man dann auch wirklich über Haltung und über Meinung sprechen.
Haltung zu zeigen, das erscheint in diesen schwierigen Zeiten wichtiger denn je. Nur so kann Widerstand gelingen. Damit sind wir am Ende der 95. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.